aber er ist bei mir, weil ich das schon 100-mal erlebt habe oder 1000-mal und weil ich weiß, er ist ein guter Vater. Wenn ich es aber nicht weiß, dann bin ich so ein Christ, der oder ein Mensch, der immer mit Angst und mit Zögern und mit Dingen durch die Welt läuft und ungehorsam ist, weil er denkt, so wie habe ich früher auch manchmal gedacht, weil ich dachte, beim Vater kriege ich vieles, aber es gibt Dinge, die muss ich mir selber holen. Da habe ich angefangen, selber mir Dinge zu holen, mich mit irgendwelchen Müll vollzustopfen und bin dann zu Jesus gekommen und gesagt, Jesus, tut mir leid, dass ich gesündigt habe. Und Gott hat mir gesagt, weißt du was, Andreas, du kannst es dir alle holen, diese ganzen anderen Quellen, die es da gibt, aber sie werden dich niemals sättigen, sie werden dich niemals satt machen. Komm zu mir. Und das hat eine ganze Zeit gedauert, bis ich das gecheckt habe, also nicht nur hier, sondern in meinem Verhalten, dass ich gesagt habe, Papa, du bist besser, ich komme zu dir und du gibst mir wirklich das lebendige Wasser. Du gibst mir das lebendige Brot und du weißt genau, was ich morgen brauche und was ich jetzt brauche. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir ehrlich sind. Ja, vielleicht kennst du das in deinem Leben. Also ich kenne es auf jeden Fall. Da kommt die ein oder andere Situation, der ein oder andere Umstand und du willst da eigentlich gar nicht rein, du willst da gar nicht drinnen bleiben, aber du fällst immer wieder in die Situation, diese alten Umstände in deinem Leben, weil du dich einfach sicher fühlst. Es ist irgendwie voll mega daneben eigentlich, aber du sagst, das kenne ich. Ja, also diesen Setting auf der Arbeit oder mit meiner Frau oder in meinem Leben, das kenne ich. Und wir bleiben in diesen alten Gewohnheiten, Gedanken drinnen. Wir bleiben in diesen alten Verhaltensweisen stecken, weil wir das erkennen, weil wir uns sicher fühlen und weil wir uns gar nicht vorstellen können, dass der Vater, dass Jesus uns eigentlich ein ganz anderes Leben gegeben hat, dass er uns eigentlich in eine Freiheit hineinführen möchte, wo wir denken, ja, ich kann mir zwar vorstellen, Jesus, aber ich weiß gar nicht, wie das wird bei mir. Ich kann mir das gar nicht, kann das gar nicht glauben, dass du das mit mir vorhast. So. Und dann bleiben wir in diesem Alten drinne und in diesem Alten sind leider auch sehr, sehr viele Lügen enthalten. Und wir halten an etwas fest, obwohl es gar keinen Sinn mehr macht. Ja, wir sind in einer Beziehung und wissen ganz klar, Gottes Wort sagt, ey, Sex vor der Ehe ist nicht erlaubt. Und wir machen es aber trotzdem als Beispiel. Oder wir schauen uns Pornografie an, oder wie wir letzten Sonntag auch gehört haben, irgendwelche Drogen konsumieren wir oder irgendwas in dieser Welt, weil wir denken, das gibt uns noch irgendwie was. Und wir bleiben da drinne und kommen nicht weiter. Ja? Und wir Christen sind manchmal auch so, wir Menschen sind manchmal so, ne? Also oft. Wir tun immer das Gleiche in der Hoffnung, dass sich irgendwas ändert. Habt ihr diesen Satz schon mal gehört? Ne? Das klingt nach dem Gedanken, der eigentlich von Albert Einstein kommen soll, aber ist nicht so. Man sagt, dass er gesagt hat, immer das Gleiche zu tun, um ein anderes Ergebnis zu erwarten. Also wir tun immer das Gleiche in unserem Leben und erwarten ein anderes Ergebnis. Ja? Also ich mache immer das Gleiche und erwarte ein anderes Ergebnis und irgendwie passiert aber nichts. So, ne? Und sagen gar nicht, ja, was ist los? So, ne? Wir waren früher hier jeden Samstag auf der Straße an der Schlachte mit so einem Team hier aus der Church, haben evangelisiert, Menschen eingeladen, es war richtig cool, Traktate verteilt, für Leute gebetet manchmal, mit Leuten gestritten teilweise, also die mit uns also mehr diskutiert. Und es war richtig gut trotzdem, aber da war nicht viel Frucht. Ne? Da war nicht viel Frucht. Und wir haben das immer wieder getan. Und wir haben uns schon gewundert, was ist los? Ne? Wir machen immer das Gleiche, aber letztendlich passiert nicht viel. So, ne? Und wir haben gesagt, Gott, das kann ja nicht an dir liegen. Ne? Das muss ja irgendwie an uns liegen. So, ne? Und ich komme da am Ende nochmal drauf. Und ich glaube, es hat mit uns zu tun, in welchem Glauben, in welcher Haltung wir oft rausgegangen sind. So am Rande. Und dann gibt es ganz viele andere Dinge in deinem Leben, wo du immer wieder das Gleiche lebst, immer wieder das Gleiche tust und du denkst, ja, es verändert sich aber. Ja, du sagst vielleicht, eigentlich würde ich gerne in Spanien leben oder in Italien leben. Ich bin jetzt Rentner, ich will eigentlich gerne in Spanien leben oder in Italien, als Beispiel, ne? Das ist ein Beispiel. Und du bleibst, sitzt in deinem Haus, in deiner Wohnung, in deinem Setting und ja, und irgendwie sagst du nach einem Jahr, ich bin ja immer noch in Deutschland, immer noch in Bremen. Und nach 5 Jahren, komisch, ich wollte eigentlich vor 5 Jahren nach Spanien, nach Italien, hat sich aber nichts geändert. Versteht ihr, was ich meine? Und so bleiben wir in diesem alten Setting drinne, weil wir uns sicher fühlen. Weil wir Angst haben, diese neuen Schritte zu gehen. Weil wir denken, wer weiß, was da passiert. Wer weiß, was dann ist. Mein altes Gewohntes ist sicher. Aber Jesus möchte dich in eine Freiheit, und auch mich übrigens auch natürlich, nicht nur, ich rede jetzt nicht nur zu euch, ich rede zu mir. Er möchte uns in eine Freiheit hineinführen, die außerhalb ist von deiner Sicherheitszone, in der du gerade dich befindest, in deiner Komfortzone. Und es hat damit zu tun, dass er Dinge in deinem Leben bricht. Es hat damit zu tun, dass du Situationen in deinem Leben neu änderst. Und das Problem ist, wir tun immer wieder das Gleiche und hoffen, ein anderes Ergebnis zu bekommen, ein besseres Ergebnis zu bekommen. Und man rutscht in Routinen, in Gewohnheiten, in Denkweisen. Und manchmal muss das nicht mal was Radikales sein. Es kann auch sein, dass du sagst, ich stehe morgens auf, ich habe mir jetzt 10 Minuten, nehme ich jetzt jeden Morgen mit Zeit und lese in der Bibel, singe vielleicht ein Lied. Und das ist vielleicht schon ein Anfang, ja, dieses kleine Ding. Okay. Die Frage, die ich mir gestellt habe für mich und auch für dich, stelle ich dir heute Morgen. Weshalb reicht es nicht aus, dass Gott nur unser Herz erneuert oder dass er nur unser Herz oder dass wir unser Herz erneuern lassen durch ihn? Weshalb müssen unsere Gedanken erneuert werden, so wie Paulus es schreibt? Weshalb müssen auch unsere Gedanken erneuert werden? Also es reicht nicht nur, ein neues Herz von Gott zu bekommen, den Heiligen Geist zu bekommen, sondern er fängt dann ein tiefes Werk in uns an. Aber unsere Gedanken müssen auch erneuert werden. Ja, warum ist das so? Weshalb müssen wir von den Lügen in unserem Leben, von den Verhaltensmustern, die nicht göttlich sind, befreit werden oder geheilt werden? Oder ich sag mal, dass wir, wie soll ich sagen, umtrainiert werden, ist das falsche Wort, dass Gott eine Transformation durchführt. Warum ist das so? Was denkt ihr? Das Problem ist einfach, du kannst ein neues Herz bekommen haben, aber das Ding ist einfach, deine Gedanken steuern dein Leben. Und wenn in deinen Gedanken noch Lügen sind, wenn deine Gedanken noch von Lügen durchdrungen sind, dann wird sich unser Verhalten nicht ändern. Unsere Gedanken steuern unser Verhalten. Ja, deine Gedanken steuern jeden Tag dein Verhalten. Ob du jetzt Sport machst, was ich gerade nicht mache, ob du dir eine Tüte Chips reinholst und Cola trinkst jeden Tag, oder ob du sagst, ja, eigentlich weiß ich, dass es nicht gut ist, aber du machst es dann trotzdem irgendwie nicht. Weil Lügen dich gefangen halten, weil du sagst, ja, ich bin da eh nichts, ich kann da eh nichts, ich war schon immer dick, war schon immer unsportlich. Und so bleiben wir dem Alten drinne, anstatt zu sagen, ich mache mich auf die Piste, ich gehe einen neuen Schritt, ich mache jetzt mal was für meinen Körper. So, ne? Versteht ihr? Letzte Woche hatte ich ein Gespräch mit einem Vater. Und ich will das mal als Beispiel bringen. So leben die meisten Menschen ohne Jesus auf dieser Welt. Und so war ich damals auch, so ähnlich. Ich hatte ein Gespräch mit dem Papa, mit dem Vater. Und er sagte mir, ich mache mir ganz große Sorgen um meinen Sohn. Er hat einen erwachsenen Sohn. Und bisher war der Sohn immer zu Hause. Er war arbeitslos, er hat nichts gemacht. Er hat letztendlich den ganzen Tag nur zu Hause gesessen, gezockt, den Kühlschrank geleert und das Bier vom Vater ausgetrunken. Wenn er dann am Wochenende mal was trinken wollte, war alles weg, sagte er mir. Musste er verstecken im Auto, im Keller, keine Ahnung. Aber er hat es gefunden, der Sohn. Okay, alles weg. Und er war völlig verzweifelt. Ich sage, und nun? Jetzt hat er einen Hilfsjob. Ah, ich sage, das ist doch super. Ist doch schon mal gut, dass er einen Job hat. Also wer schon mal einen Job hat, ist doch genial. Ne? Ja, aber er will keine Ausbildung machen. Ne? Also ich habe dann gesagt, wäre doch gut, wenn er auch eine Ausbildung macht. Da sagt der Vater, nee, das will er nicht, das schafft er auch gar nicht. Ich sage, er soll eine Ausbildung machen, das wäre gut, eine Ausbildung zu machen, dann kriegt er ein ganz anderes Gehalt, kann sich fortbilden, ne? Muss man nicht, aber kann man ja machen, so habe ich ihm das gesagt. Und der Vater sagte, nee, er haut seinen ganzen Lohn auf den Kopf und naja, jetzt sollte er Kostgeld bezahlen, hat er gesagt. Er hat sich schon gefreut, er und seine Frau. Ja, und dann kommt er an, ja, tut mir leid, Papa, ich habe alles wieder verzockt, das ganze Geld ist weg. Naja, und so geht das Monat für Monat. Und er ist wirklich verzweifelt. Und Vater und Mutter arbeiten, die haben eine gute Arbeit, verdienen auch gut Geld. Und die Mama sagt, wir müssen noch dem Jungen helfen, wir können den Jungen noch nicht hängen lassen. Und die Mom stopft alles auch in den Jungen rein. Ne? Also er hat keine richtigen Klamotten, alles kaputt, weil er irgendwie, ne, so, und die Mama drückt das ganze Geld auch noch bei dem Sohn rein. Und der Vater völlig verzweifelt. Und er sagte, was soll ich machen, Andreas? Und ich stand da so. Und ich habe so gedacht, der Papa weiß so einiges. Ne? Ich habe gesagt, der braucht Jesus. Der Junge, der braucht Jesus, dieser junge Mann. Der braucht ein neues Herz. So, ne? Der braucht ein neues Herz. Ja, kenne ich ja schon, habe ich ja schon gehört. Und Gemeinde und ja, und Gott und Glauben. Mm-hmm. Ich sag, der braucht eine Verbindung zum Vater im Himmel. So, ne? Und letztendlich, er braucht Menschen, die Jesus nachfolgen und die ihn anleiten. So. Er braucht Jesus. Und vor allen Dingen, er braucht ein neues Herz. Und dann fängt es ja an, dass seine Gedanken erneuert werden. Er braucht einen erneuerten Sinn. Sonst wird sich das Leben von diesem jungen Mann nicht ändern. So, er muss erfahren, und das gilt auch für dich und auch für mich übrigens auch, er muss erfahren, wie wertvoll er ist. Ja? Er muss erleben, dass er geliebt ist. Er sieht es ja von seiner Mama und seinem Papa, aber er muss auch erleben, dass er von Gott geliebt ist und begabt ist. Und dass seine Eltern sich ihn supporten, sich die Beine ausreißen. Und sie stellen alles an, um ihn auf Spur zu bringen. Und dieser junge Mann muss erleben, dass er, ja, dass es ein lebenswertes, sinnvolles Leben gibt. Und dass das eigentlich bereit ist, aber er weiß nichts davon. So, er muss lernen, seine Ressourcen, seine Kraft richtig einzusetzen. Und das beginnt mit einem neuen Herz, das beginnt mit Jesus Christus und mit einem neuen Denken. Und das ist ein typisches Beispiel. Und ich bete für diesen jungen Mann, ich bete für diese Familie, ich bete, dass Gott ihm, ich könnte jetzt ihm jemanden über den Weg schicken, der mit diesem mal spricht, aber dann sage ich zu ihm, und hat er denn gute Freunde oder hat er überhaupt Freunde? Sagt er, nee, die sind alle abgehauen, die Freunde. Hat er alle verjagt durch sein Verhalten, ne? Er nutzt sie alle nur aus, nimmt und sind sie alle weg. Und dieser junge Mann, er braucht gute Freunde, so, ne? Und das Ding ist einfach, es beginnt damit, dass unser Herz verändert wird, aber unser Denken verändert wird. Und die Frage ist, die du dir heute Morgen stellen sollst, auch wie letzten Sonntag, Herr, worin willst du meine Gedanken verändern? Herr, wo möchtest du, in welchem Punkt in meinem Leben oder in welchem Setting willst du meine Gedanken verändern heute? Wo willst du mein Leben verändern? Und das fängt bei dir in deinen Gedanken, bei mir auch an. Ich komme ganz kurz auf die Galater zu sprechen nochmal. Da haben wir letztes Mal schon reingeschaut. Und zwar, die Galater im Neuen Testament, Paulus ist ziemlich hart mit ihnen, ne? Das Problem ist, sie sind in ihre alten Verhaltensweisen reingefallen wieder. Sie haben Jesus Christus erlebt, sie sind gerettet worden, ihr Herz ist erneuert worden und dann fangen sie wieder an, die Gesetze Gottes zu tun. Ja, sie wollen sich wieder beschneiden lassen, sie wollen wieder nach den 10 Geboten leben, um dadurch letztendlich gerettet zu werden. Und Paulus sagt, Leute, das wird nicht funktionieren. Es funktioniert nicht. Na? Er sagt hier im Galater 1, 3, Vers 1, ihr törichten Galater, werdet euch nur verzaubert. Jesus Christus wurde euch doch als gekreuzigt vor Augen gemalt. Und er sagte, nur das eine will ich von euch wissen, habe ich letztes Mal schon gefragt. Habt ihr den Geist empfangen, weil ihr das Gesetz befolgt? Oder weil ihr die Botschaft von Jesus vom Glauben gehört habt? So, ne? Er fragt, hey, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, weil ihr die Gesetze, die 10 Gebote erhaltet? Oder weil ihr Jesus Christus in eurem Leben erlebt habt und der Heilige Geist in euer Leben gekommen ist? Ja? Und die Galater wollen das aus eigener Kraft zu Ende bringen. Also sie wollen das, was sie angefangen haben, aus eigener Kraft weiterführen, indem sie sich richtig verhalten, indem sie sich richtig benehmen. Und das ist auch so ein Ding, wo wir auch drinne, oder wo ich auch schon drinne war. Ja, auf einmal ist nicht mehr der Glaube, das Vertrauen in Jesus wichtig, sondern das, was ich tue für Gott. Das, was ich für ihn tue. Das, was ich tue, das, was andere sehen. Aber das ist völlig falsch, weil das Fleisch, unser alter Andreas, der alte Andreas, deine alte Natur, wird es niemals schaffen. Nur der Geist Gottes und das Wort Gottes in dir schafft es letztendlich. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns erneuern lassen, dass wir uns dem aussetzen. Und es ist sehr interessant, ne? Ganz kurz nur mal, Galater 3, ab Vers 1 ungefähr, ab Vers 1 bis 5, Paulus sagt, ihr seid unverständlich. Er sagt, warum? Weil ihr das Evangelium gehört habt und euch abgewandt habt. Ihr versucht jetzt, den Heiligen Geist durch das Gesetz zu ersetzen. Ihr versucht jetzt, anstatt dem Heiligen Geist zu vertrauen, das Gesetz zu halten. Es wird nicht funktionieren. Ja? Paulus spricht dann im Galater 3, 6 bis 9, geht es weiter. Er sagt, schaut euch doch mal Abraham an. Abraham hat doch, bevor die Gesetze von Mose empfangen worden sind, hat er durch den Glauben letztendlich Gnade vor Gott bekommen. Ne? Er wurde durch den Glauben gerechtfertigt, Abraham. Also lange bevor die 10 Gebote kamen, hat Abraham durch Glauben letztendlich Rechtfertigung vor Gott empfangen, bevor das Gesetz existierte. Ja? Und dann sagt er, und jetzt wollt ihr das wieder sozusagen vollenden. Dann sagt er im Galater 3 ab Vers 10, er sagt, wer sich auf das Gesetz verlässt, wer meint, die Gebote halten zu können, der steht unter einem Fluch. Er wird es niemals schaffen, weil du stehst unter einem Fluch und du kannst das nicht erfüllen. weil Jesus den Fluch auf sich genommen hat. Jesus hat alles getan, deswegen kannst du nicht anfangen, jetzt versuchen, das Gesetz zu halten. Es funktioniert einfach nicht. Ja? Genau. Dass die Rettung, die du empfangen hast, basiert auf Gnade. Sie basiert auf Gnade, weil Gott es dir geschenkt hat und weil du es im Glauben angenommen hast. Genau. Und dann ist interessant, warum hat Gott dann das Gesetz gegeben? Also die 10 Gebote sogar nach Abraham. Paulus sagt im Galater 3,19, es ist letztendlich wie ein Erzieher, es ist wie ein Aufseher für uns Menschen. Es zeigt uns nämlich, dass wir es nicht schaffen werden. Weißt du, Mose hat die Gesetze empfangen letztendlich, damit wir Menschen verstehen, wir brauchen einen Erlöser. Wir schaffen es nicht, die 10 Gebote zu halten und deswegen brauchen wir einen Erlöser. Gott hat das mit Absicht zugelassen, damit der Mensch ans Ende kommt und sagt, ich brauche einen Retter. So, und das sagt Paulus dann auch, ne? Genau. Ja, und so weiter. Zusammenfassend kann man sagen, Gesetz fordert Leistung, Glaube vertraut auf Gottes Gnade. Gesetz führt zum Fluch und Glaube bringt Segen. Das Gesetz ist oder war zeitlich begrenzt, weil wir leben heute im Neuen Testament. Der Glaube ist letztendlich der rettende, heilsmachende Weg. So ganz einfach gesagt. Und gesagt, solange ich denke, ich schaffe das irgendwie, habe ich schon längst verloren. Ja? Ich schaffe es einfach nicht. Paulus sagt, ihr habt so gut angefangen. Er sagt, hey Galater, ihr habt das eigentlich verstanden. Ihr habt verstanden, dass die Gnade und der Glaube an Jesus Christus und das Empfangen des Heiligen Geistes, das Wort Gottes, der Schlüssel ist. Und jetzt versucht ihr das irgendwie selber hinzukriegen. Was ist denn mit euch passiert? Ja? Und im Römer 12,2, hat mir letztes Mal auch schon, da schreibt Paulus, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, damit ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Und ich habe überlegt, Paulus musste auch erstmal so ein Mind-Changing bekommen, ne? Weil er war ja der Pharisäer der Pharisäer. Paulus war ja ein absoluter Crack, der wusste ja alles. Also wer konnte ihm das Wasser reichen, sag ich mal. Und ich habe mir vorgestellt, dass das ganz schön schwer gewesen sein muss für die Juden. Von diesem Gesetz, von dem Alten Testament, was sie ja ihr Leben lang gelebt haben, jetzt zu sagen, okay, jetzt lebe ich in der Gnade und empfange das, was Gott mir schenkt. So, ich kann mir vorstellen, dass das mega heftig war für die. Vielleicht sogar schwieriger als für uns Heiden heute, weil wir kommen ja nicht aus dem Judentum. Wir haben ja nicht vorher nach den 10 Geboten gelebt. Die wenigsten von euch, schätze ich mal. Vielleicht habt ihr es versucht, aber versteht ihr, was ich meine? So, das war bestimmt nicht einfach für die. Und Paulus sagt, wir brauchen die Erneuerung unseres Sinnes. Er sagt, lasst euch verwandeln. Ja? Das Wort Gottes, wir hatten es beim ersten Mal, ne? Diese Schmetterling, diese Raupe. Lasst euch transformieren, also diese Metamorphose. Ihr müsst euch transformieren lassen. Es heißt dort nicht, erneuere deinen Sinn oder erneuere dein Denken, indem du dich mehr anstrengst. Es funktioniert nicht. Ja? Also ich lasse mich verwandeln, indem ich mich mehr anstrenge. Nein, geht nicht. Wer hat das schon probiert? Wer hat schon probiert, sich anzustrengen und damit eine Verwandlung? Ja, genau. Ja, mehr beten, mehr fasten, mehr Lobpreis, mehr Bibel lesen. Das ist alles richtig, alles gut. Aber wenn du das auf der Basis machst, dadurch werde ich verwandelt, ist das absolut, kannst du es vergessen. Du fällst eigentlich aus der Gnade ist das falsche Wort, aber du fällst aus der Kraft raus, die Gott dir eigentlich gibt, um das zu tun. Weil du versuchst, es aus eigener Kraft zu machen. Es funktioniert einfach nicht. So, und Römer 12,1 habe ich letztes Mal schon gelesen. Da heißt es ja, wir legen unser Leben als Altar Gottes, oder unser Leben auf, als ein lebendiges Opfer geben wir unser Leben hin, Römer 12,1. Und wie oft hast du das getan? Und ich in meinem Leben, Herr, ich gebe mich dir hin. Ich lege mich auf den Boden, also sinnbildlich und auch wirklich. Ne? Und ich lege mein Leben auf den Altar Gottes. Und du kannst mich hinschicken, wo du willst. Und dann sagt Gott, ja, okay, kann ich. Und dann gibt er mir einen Impuls, einen einzigen Satz. Und ich sage, oh nee, das schaffe ich nicht. Weil sofort Angst in einem hochsteigt. Ja, warum ist das so? Weil ich in Lügen gebunden bin. Weil ich nicht glaube, dass wenn mein Papa im Himmel sagt, Andreas, ich möchte, dass du das jetzt tust, schaue ich auf mein Leben, auf meine Vergangenheit, auf meine Erfahrung und sage, also Gott, das hat letztes Mal schon nicht funktioniert. das wird wieder nicht funktionieren. Versteht ihr, was ich meine? Und das sind die Lügen, von denen wir befreit werden müssen. Weil wenn Gott heute Morgen zu dir sagt, ich möchte, dass du das tust und stehst auf und machst es dann, dann bist du wirklich frei. Aber da gibt es, ja, es gibt immer mehr davon, mehr Leute. Du bist auf dem Weg, ich auch. Aber das meine ich damit. Versteht ihr, was ich meine? Okay. Wie ich letztes Mal auch schon, glaube ich, ich weiß nicht, wie ich das letzte Mal schon gesagt habe. Ich habe echt immer gedacht, ich habe nicht genug gefastet, ich habe nicht genug gebetet, ich habe nicht genug Bibel gelesen, ja, ich habe nicht genug evangelisiert. Ich bin nicht in der richtigen Familie. Oder wenn meine Eltern gläubig gewesen wären, wäre mein Leben heute anders. Das sind alles, ich bin nicht fröhlich genug, ja. Das sind alles Lügen, das ist alles nicht Gottes Reden. Es ist so wie, dieses Bild habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, oder kennt ihr, ne? Dieser Esel, wo so ein Stock an dem Esel befestigt ist, an dem Stock hängt am Ende so eine Karotte und der Esel versucht immer, diese Karotte zu bekommen. Und er läuft immer dieser Karotte nach und egal wie er sich dreht, die Karotte schwenkt und hin und her, aber er wird diese Karotte niemals erreichen. Und so fühle ich mich, oder habe ich mich manchmal auch gefühlt. Ich schaffe es nicht, Gott. Ich will das doch irgendwie, aber ich kriege das Ding nicht, was ich eigentlich haben will. Steht ihr, was ich meine? Und die Karotte, ja, hat nie gereicht für die Karotte. Und deswegen, aber ich gebe dir doch mein Herz. Ich gebe dir doch alles. Und Gott sagte, Andreas, ich habe dein Herz. Gott sagt, ich habe doch dein Herz. Sagt er auch zu dir heute Morgen. Ich habe dein Herz. Ich habe es schon so lange eigentlich dein Herz. Vielleicht bist du schon viele Jahre gläubig. Aber Gott sagt, ich brauche auch dein Denken und ich brauche dein richtiges Denken vor allen Dingen. Ich brauche deinen erneuerten Sinn. Und nicht, dass du jetzt wieder sagst, oh, ich muss das aber machen irgendwie, den erneuerten Sinn. Nein, indem du ihm vertraust und indem er dir Dinge zeigt, die er bei dir changen, also switchen oder verändern möchte. Ja, wir brauchen diesen erneuerten Sinn. Diese feste Überzeugung, Herr, dein Wort ist die Wahrheit. Ich kann mich darauf stellen. Und wenn du zu mir das gesagt hast, wird es auch passieren. So, das bedeutet, also ich muss das tun, ich tue das immer noch, auch letzten Tage wieder, hatte ich so teilweise so eine Angriffe, wo Gedanken kamen, genau das, was ich jetzt heute predige. Und da habe ich gesagt, ich will das niederlegen, ich will das ablegen. Ich will das ablegen, was dieses falsche Denken ablegen. Über mich, ich denke oft noch negativ über mich, du wahrscheinlich nicht, aber ich denke über mich negativ. Ich will negatives Denken über andere ablegen, über meine Frau oder über meine Arbeitskollegen. Und ich möchte auch negatives Gedankengut über Gott ablegen, dieses falsche Gottesbild. Ja, Gott hilft mir ja sowieso nicht. Und damals hat er mich ja auch irgendwie sitzen lassen. Das sind ja alles Lügen. Das ist ja ein falsches Gottesbild. Und das bedeutet, ich muss da Buße tun. Und ich kann nur sagen, Herr, mach die Schädel auf, so ungefähr, füll was Neues rein, mach wieder zu und das ist dann ins Herz rutscht, so, ne, nach dem Motto. Ja, ich möchte da umkehren. Ich weiß nicht mal wie. Ich will Buße tun. Ja, wie sieht das dann aus? Wie soll ich denn Buße tun? Ja. Nämlich, glaube ich, erkenne, dass ich an der Lüge glaube und sage, Herr, es tut mir leid, dass ich dieser Lüge glaube. Ich will sie dir bekennen. Ich möchte mir selbst vergeben. Ich möchte dich bitten, dass du mir vergibst. Und ich will auch anderen Menschen vergeben, die diese Lüge in mein Leben hineingesprochen haben. Ich glaube, damit geht das los. Und Andreas sagte Gott, oder der Heilige Geist sagte, hey, kannst du bitte aufhören zu glauben, dass du vor anderen nicht sprechen kannst? So, das hatte ich früher. Ich war sehr schüchtern früher. Ganz schüchtern. Ich habe meinen Mund nicht aufgemacht. Warum war das so? Weil ich durch Mobbing in meiner Kindheit, Teenagerzeit, durch Demütigung, durch Stress, durch Verletzung, durch Lügen, war ich so ruhig, dass ich mich nicht getraut habe, vor anderen frei was zu sagen. Ich habe mich nicht getraut, vor anderen zu sprechen. Und Gott sagte, hey, kannst du damit aufhören, zu glauben, dass du nicht vor anderen sprechen kannst? Hör auf damit, das ist Bullshit. Also hat er nicht gesagt, aber das ist falsch. Das ist nicht richtig, es ist eine Lüge. Oder Andreas, kannst du bitte aufhören, dass du denkst, dass irgendwas in deinem Leben nicht mit dir stimmt? Ich weiß nicht, ob du das kennst, das Gefühl, aber manchmal dachte ich so, irgendwas ist ganz falsch irgendwie in meinem Leben, aber was ist es eigentlich? Ich weiß nicht was. Und Gott sagt, hey, hör auf damit, hör auf, das zu denken. Du bist wunderbar gemacht, ja? Und das ist eine Lüge einfach. Und Gott lacht ja über seine Feinde, heißt es ja im Römer, Psalm 2, Vers 4 und auch im Psalm 56, glaube ich. Gott lacht, er spottet über die Böses planen, über die Völkerschaften und so weiter. Und wir dürfen übrigens auch lachen, haben jetzt diesen Steve Beckland gehört, in der Bibelschule, Online-Schule. Und der sagte, seitdem ich weiß, wenn der Feind mit Lügen kommt, lache ich einfach drüber. Er lacht einfach, er lacht den Feind aus, weil der Feind ja mit Lügen kommt und er sagt, ich stelle mich aber auf Gottes Wort und er lacht dann darüber. Und deswegen, immer wenn der Feind mit Lügen kommt, kannst du sagen, nee, Freundchen, kannst du letztendlich lachen und sagen, Gott sagt was ganz anderes. Genau. Und Gott sagte, oder der Heilige Geist sagte, kannst du die Lüge ablegen? Hör doch auf, dich mit anderen zu vergleichen, vor allem mit anderen Leitern zu vergleichen. Ne? Man vergleicht sich schnell mit anderen Leitern und sagt, oh, die können es aber besser und die haben aber mehr und das ist aber viel besser. Und Gott sagt, hey, hör auf, das ist eine Lüge. Hör auf, dich zu vergleichen. Nicht nur mit anderen Leitern. Es kann auch mit deinem Auto sein, deiner Nachbarin oder die Klamotten oder was auch immer oder dein Arbeitskollege, der mehr verdient, was auch immer. Und Gott sagt, hör auf, das ist eine Lüge. So. Und ich habe gesagt, Gott, aber es fühlt sich alles so wahr an. Es fühlt sich so echt an. Ne, ich fühlte mich damals so schüchtern. Ich hatte Angst, vor anderen zu sprechen. Ich sage, Gott, es fühlt sich so echt an. So, es fühlt sich so wahr an. Und ist das denn nicht die Wahrheit? Und er sagte, nein, es ist nicht die Wahrheit. Aber es fühlt sich so echt und realistisch an. Und Gott sagt, nein. Er sagte, nein. Er sagt letztendlich, Gefühle in deinem Leben oder in meinem Leben, Gefühle bestimmen und bestätigen nicht, was wahr oder echt ist. Ja? Sondern das, was du glaubst, was wahr ist. Hat mal jemand, das habe ich mir rausgeschrieben. Also Gefühle bestimmen oder bestätigen nicht das, was wahr oder echt ist, sondern das, was du glaubst, was wahr ist. Das ist ein Riesenunterschied. Ja? Und das heißt nicht, dass ich die Gefühle ignorieren soll. Das meine ich nicht damit. Ich rede jetzt nicht von, ich habe mir jetzt mit dem Hammer auf den Daumen gehauen und der ist ganz grün und blau und ach, übrigens habe ich gestern meinen Nagel abgerissen. Ach, das tut nur so weh, das ist Gefühl, das ist nicht da, ich habe keine Schmerzen. Das meine ich nicht damit. Sondern ich meine, wenn Gefühle in dein Leben kommen, wo du sagst, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht, das bin ich nicht, das werde ich nie können. Diese ganzen Lügen, die mit Gefühlen verbunden sind, darüber rede ich gerade. So, wenn du ein anderes Gefühl haben möchtest und auch ich, dann brauchen wir letztendlich eine andere Wahrheit. Wir brauchen einen anderen Glauben, ein anderes Vertrauen. Und da sind wir wieder, wir brauchen ein erneuertes Denken. Das heißt, wenn ich ein anderes Gefühl haben möchte, brauche ich ein anderes Vertrauen. Und Paulus macht uns das ja vor. So wie er am Ende lebt, mit Christus vorwärts geht, was er alles erlebt, er hätte ja sagen können, ich mache nicht mehr. Jesus, ich habe Schiffbruch, ich bin gesteinigt worden. Ich weiß genau, wenn ich in die Stadt da wieder gehe, wird mir das Gleiche wieder passieren. Aber er hat es trotzdem getan, er ist trotzdem gegangen. Weil er hat gesagt, Gefühle, hier, das ist nicht die Wahrheit, sondern die Wahrheit ist, dass Christus mich durchtragen wird. Und wenn ich da sterben werde, durch eine Steinigung, dann soll es so sein, dann ist es eben so. So, ne? Okay, Römer 12, 2 hatten wir schon. Die Wahrheit ist, wir können unser Denken, das ist auch interessant, ja. Das Ding ist einfach, du kannst dein Denken mit der Wahrheit erneuern oder mit der Lüge erneuern, auch als Christ. Ja, du kannst dein Denken mit der Wahrheit erneuern, mit dem Wort Gottes, oder du kannst sogar als Christ dein Denken mit Lügen erneuern. Kommt jemand zu dir, flaumt dich an, guckt dich doof an, sagt dir nicht guten Tag, oder versetzt dich, oh, der ist doch Christ, kennt doch Jesus, der muss mir doch vergeben, das ist doch nicht mein Arbeitskollege, der Jesus nicht kennt, und schon fängt es an. Schon ist dein Herz verletzt, schon ärgerst du dich, wirst traurig, wirst bitter. Und weißt du, was mit bitteren Leuten passiert? Wenn sie nicht umkehren und schon hast du dein Denken mit einer Lüge erneuert. Oh, super, ja, ich kenne doch Jesus, ja, aber läufst rum wie so ein, ja, bist total verletzt, bist total gefangen, bist total geknechtet, hast Mauern gebaut, bist gefangen in diesem Hass, in diesem Zorn. Und wenn du der Person nicht vergibst, wirst du am Ende sogar verloren gehen, weil Jesus sagt, wenn du nicht vergibst, kann Gott dir auch nicht vergeben. Das ist ganz krass, ne? Wenn Menschen nicht vergeben, gehen sie verloren. Das wollen die meisten nicht hören und nicht glauben, aber Jesus sagt das. Jesus sagt, ich habe dir alles vergeben, aber wenn du nicht vergibst, kann Gott dir auch nicht vergeben. Und wenn du an Hass festhältst, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Jemand verletzt dich so sehr, dass du Hass in dir hast und dass du der Person nicht vergibst. Aber ich sage dir eins, der Heilige Geist erinnert dich immer. Er wird dich immer wieder erinnern. Er wird sagen, hey, Andreas, räum das auf. Pack das zur Seite. Bring das zum Kreuz. Räum das aus. So, ne? Er ist gut. Gott ist gut. Er hilft dir immer wieder, Dinge auszuräumen. Aber ich sage einfach nur, du kannst dein Denken mit Wahrheit erneuern oder mit Lügen, in dem Fall, was ich gerade gesagt habe. Okay, Die Wahrheit, ja, das habe ich schon gesagt. Wo immer wir in Übereinstimmung mit Gottes Wort und deine, nochmal, wo immer du mit in Übereinstimmung mit Gottes Wort und deinem Denken kommst, ist das letztendlich eine Gedankenerneuerung. In dem Moment, wo du sagst, meine Gedanken stimmen mit dem überein, was Gott sagt, dann werden deine Gedanken erneuert. Wenn du sagst, wieso darf ich denn nicht vor der Ehe Sex haben? Also die Gedanken sind, ist doch scheißegal, mache ich, wie ich will. Und das weißt als Christ, das sollst du nicht, aber lebst es nicht, dann werden deine Gedanken nicht erneuert. Aber in dem Moment, wo du sagst, Gott, ich verstehe dein Wort zwar nicht, aber ich will mich unter dein Wort stellen, ich will mich unter der Wahrheit beugen, indem du dich eins machst mit dem Wort Gottes in deinem Denken, werden deine Gedanken erneuert. Weil du empfängst Buße auf einmal. Auf einmal sagst du, okay, aha, wenn Gott das sagt, wird er mir auch die Kraft geben, er wird mir einen Lösungsweg geben. Also wenn ich das nicht darf, Gott ist ja kein Spielvater, aber dann gibt er mir eine andere Lösung. Genau, dann heirate oder mach, ja, gibt ja mehrere Möglichkeiten oder, okay, Entschuldigung, Andreas, war jetzt ein bisschen, ich wollte noch ein anderes Beispiel sagen. Wenn unser Denken aber falsch ist, ja, wenn mein Denken falsch ist, auch als Christ, dann nähere ich die Lügen immer wieder weiterhin in mir. Komme ich aber zum Wort Gottes, komme ich dahin, dass ich sage, Gott, was sagt dein Wort? Komme ich mit meinem Denken, mit seinem Wort überein, dann erfolgt eine Veränderung. Ja? Dann wird mein Denken erneuert. Weil dann sehe ich auf einmal, ach, das ist eine Lüge, die ich besser geglaubt habe. Ich dachte, es wäre in Ordnung, so zu leben als Christ. Nee, ist es eben nicht. Aber nicht, weil Gott hier der große Spielvater ist, sondern weil er mich in eine Freiheit hineinführen möchte. Ja? Womit du heute dein Denken erneuerst, womit ich heute mein Denken erneuere, auch durch diese Predigt, das wird dir morgen und übermorgen richtig tolle Erfahrungen, Gefühle und echtes Leben bringen. Ja, es ist einfach so. Und Menschen kommen und sagen, ja, es ist ganz schön hart hier, wird nicht funktionieren, habe ich auch schon gedacht und gesagt. Das ist richtig krass. Ja, der Boden ist zu hart. Ne? Damals Schlachte hier, sagte der Bruder, ja, der Boden ist echt hart in Bremen, Andreas. Wir sind hier auf Kopfsteinpflaster, ist ziemlich hart. Es ist unmöglich, hier zu evangelisieren. Es bringt sowieso nichts. So, ne? Das sind so, ne? Wisst ihr, was ich meine? Das kannst du auch auf alle anderen Bereiche deines Lebens. Ah, der ändert sich eh nicht. Der kriegt das nie geschissen, Entschuldigung. Oder der kriegt das nie auf die Reihe. Sorry. Ein bisschen rausschneiden vielleicht. Ja, das ist nicht gut. Versteht ihr, was ich meine? Es bringt sowieso nichts. Das sind so diese, es mag sein, dass der Boden hart ist, ja. Mag sein, dass der Boden hart ist. Es mag sein, dass dein Partner sich nicht geändert hat. Es mag sein, dass deine Frau, dein Mann immer noch krank ist. Es mag sein, dass immer noch, keine Ahnung, was in deiner Familie, in deiner Ehe gerade los ist. Oder es mag sein, aber letztendlich ist es eine Lüge. Warum sage ich das? Letztendlich ist es eine Lüge. Ich fordere dich jetzt sehr heraus. Das hat mich auch sehr herausgefordert. Weil Gottes Wort sagt was anderes. Oder wie soll ich das beschreiben? Gottes Wort kommt niemals leer zurück, in dem Fall bei Evangelisation. Kann man jetzt sagen. Ne? Das Ding ist einfach, wenn du sagst, der Boden ist hart, es wird nicht funktionieren, dann stimmt das nicht. Das ist eine Lüge. Weil Gott kommt und er weckt Tote auf. Er macht Tote wieder lebendig. Gott taucht auf, wenn alles hoffnungslos erscheint, dann taucht er auf, er bahnt einen Weg durch das Meer, er teilt sogar das Meer. Und Jesus, der geht zu Lazarus und holt Lazarus aus dem Totenreich zurück ins Leben. Er weckt ihn zum Leben. Ja? Und Martha sagt, aber Jesus, mein Bruder ist schon 4 Tage tot. Das stinkt schon, so heißt es im Wort Gottes. Ja, und das war die Wahrheit. Er war 4 Tage tot, Lazarus. Das war die Wahrheit. Es war keine Lüge. Aber weißt du, Jesus kommt und er sagt, Lazarus, komm heraus. Und Lazarus kommt aus dem Grab heraus, mit seinen Grabtüchern. Kennt die Story. Und war im Johannes. Und warum konnte Jesus das tun? Warum hat er das getan? Die Wahrheit war doch, er war gestorben. Physisch, ne? Physisch tot. Kein Herzschlag mehr seit 4 Tagen. Warum konnte Jesus Lazarus den Tod noch erwecken? Ja, weil er Jesus ist, der Sohn Gottes. Ja. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, weil Jesus die Sichtweise Gottes hatte. Die Lüge wäre gewesen, er bleibt tot, aber die Wahrheit ist, Gott kann alles. Und er hatte einfach von seinem Vater die Perspektive. Der Vater hat ihm gezeigt, heute, Jesus, werden wir Lazarus von den Toten auferwecken. Alles klar, Papa, dann machen wir das mal. Und dann ist Jesus losgegangen und hat Lazarus von den Toten auferweckt. Weil die Wahrheit oder Gottes Wahrheit steht über jedem physikalischen Dings, egal was es ist. Deswegen werden ja auch Menschen geheilt. Deswegen werden Menschen befreit. Deswegen wachsen Arme nach oder Leute, die tot sind, werden wieder lebendig. So. Wir verleugnen also nicht, dass das hart ist, aber wir stellen uns auf das Wort Gottes. Warum konnte Jesus auf dem Wasser laufen? Die Physik sagt, du kannst nicht auf dem Wasser laufen. Es funktioniert nicht. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Wie hat Jesus das gemacht? Ich weiß es nicht. Aber Gott hat auf jeden Fall irgendwie oder Jesus die Sperrkraft komplett außer Kraft gesetzt. Aber ich weiß es nicht wie, aber es funktioniert. So, weil Gottes Wahrheit über dem steht, was wir sehen, fühlen, erleben auf dieser Erde. Selbst die physikalischen Gesetzmäßigkeiten kann er komplett aufheben. Gott lässt die Sonne, ne, lässt die Sonne einen Tag stillstehen bei Josua oder die Erde, wie auch immer. Genau. Genau, zum Schluss. In Markus 6 ganz kurz. Ihr kennt die Geschichte von Markus 6. Ich habe die Elberfelder mitgebracht, aber ich lese gleich mal die Volksbibel-Übersetzung für unsere Fußballfans. Ihr wisst gleich warum. Und zwar ist es so, Jesus kommt nach Nazareth zurück, in seine Heimatstadt. Ihr kennt die Geschichte alle. Und ja, da heißt es in der Elberfelder, er geht in die Synagoge, ne, er fängt an zu lehren. Und viele, die ihm zuhörten, erstaunten, sagten, woher hat er das nur? Und was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Und solche Wunderwerke geschehen durch seine Hände? Fragezeichen. Ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und ein Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Simon? Und sind das nicht da seine Schwestern hier bei uns? Ne? Und sie nahmen Anstoß an ihm, an Jesus. Sie haben sich über Jesus geärgert. Und Jesus sprach zu ihnen, ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Vaterstadt und unter seinen Verwandten und in seinem Haus. Und er konnte dort kein Wunderwerk tun, außer dass er wenigen Schwachen die Hände auflegte und sie heilte. Und er wunderte sich über ihren Unglauben. Und dann geht Jesus weiter und ja, predigt weiter und genau. Und das ist schon krass, ne? Und die Volksbibel, also ich lese die eigentlich nur mit Jugendlichen oder mit jungen Leuten, aber manchmal macht die sowas klar irgendwie und das ist richtig cool. Das lese ich mal kurz vor, Volksbibelübersetzung, also wer es nicht kennt, einfach eben festhalten. Da heißt es, der Mann, der Worte von Gott für die Menschen bekommt, hat in seiner Heimat kein Heimspiel, ist die Überschrift. Als nächstes kam er in seine Heimatstadt Nazareth. Seine Freunde waren mit ihm. Und an dem religiösen Feiertag der Juden, dem Schabbat, ging er in die dortige Synagoge und gab ein paar Unterrichtseinheiten in Sachen Glauben. Ne? Das ist also die Übersetzung zu dem jetzt. Also nicht Übersetzung, sondern Übertragung. Aber viele, die dazuhörten, kamen mit Jesus gar nicht klar. Die haben sich nämlich gefragt, weshalb kann er so gut reden? Von wem hat er das gelernt? Was er da so von sich gibt, steht hier so, ne? Und wie kriegt er diese derben Wunder überhaupt hin, haben die sich gefragt. Waren die gängigen Fragen. Ist das nicht dieser Zimmermann, einer der Söhne von Maria? Ja genau, der Bruder von Jakobus, Joses, Judas und Simon. Wohnen nicht seine Schwestern hier um die Ecke? Einige ärgerten sich echt total über Jesus. Und dann sagt Jesus Folgendes, ein Prophet hat in seiner Heimat immer ein Auswärtsspiel. Auch wenn er woanders noch so angesagt ist. Und er konnte dort nicht so viele Wunder wie sonst tun, ausgenommen ein paar Leute, die von ihm geheilt wurden. Und Jesus hat das nicht verstanden. Oder was ist das falsche Wort? Nein. Hier steht, er hat es nicht verstanden, aber das steht da, glaube ich. Und er wunderte sich über ihren Unglauben. Also er wunderte sich über ihren Unglauben, sagt Elberfelder. Und das Problem war, die Leute in Nazareth, die haben immer noch den kleinen Jesus vor Augen gehabt. Aus der Schule, aus dem Kindergarten. Ach, den Jesus kennen wir ja, dich kennen wir ja, Jesus. Und sie waren in diesem Alten gefangen. Und sie konnten sich nicht vorstellen, dass das der Sohn Gottes sein soll, der überall im ganzen Land Wunder wirkt, dass Tote auferstehen, dass Menschen geheilt werden. Sie waren letztendlich gefangen in ihrem Alten. Sie waren gefangen in diesem alten Denken. Und sie haben Jesus von außen beurteilt. Und das ist schon eine richtig heftige, krasse Geschichte. Amen. Okay. Ich bete einfach nochmal zum Schluss. Und zwar, ja, wenn du einfach möchtest, ich möchte dich herausfordern, ich stelle mich da auch voll drunter. Ich mache das eigentlich jeden Tag mittlerweile. Dass du, wenn du möchtest, dass Gott dir einfach Lügen und Gedanken in deinem Leben zeigt, Strukturen zeigt, die nicht von ihm sind und wo er dich befreien möchte und rausholen möchte, wo er dir einen erneuerten Sinn geben möchte, wenn du das möchtest oder wenn du vielleicht auch nicht weiterkommst, wo du irgendwo steckst gerade, wo du sagst, Herr, ich bete zwar und ich suche dich zwar, aber ich komme nicht vorwärts. Wenn du das willst, so, ne, dass du einfach deine Hand hebst oder dass du aufstehst, ihr könnt einfach die Augen auch zulassen. Ich bete für euch, mit mir, ich bete auch für mich. Und dass Gott uns einfach tiefer führt, dass er uns in Freiheit hineinführt. Dass er diese ganzen Gedanken, die wir haben, diese Gebäude, diese Festungen, diese Festlegung, denk an das, der Boden ist hart, das ist eine Festlegung. Und wenn du sagst, der Boden ist hart, dann ist diese Festlegung sogar schlimmer oder stärker als das, was der Teufel dann tun kann. Das heißt, der Teufel setzt dich zur Seite, setzt dich auf den Schoß, reibt sich die Hände und sagt, ich brauche gar nichts mehr machen. Das macht der Kollege schon allein selber durch seine Festlegung in seinem Kopf. Ja? Und deswegen lass uns einfach dafür beten und ich stelle mich da auch voll drunter. Herr, ich danke dir für dein Wort. Herr, ich danke dir, dass Paulus sagt, lasst euren Sinn erneuern. Ich bitte dich, Herr, dass du unsere Gedanken, unseren Sinn erneuerst, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du einfach konkret heute Morgen einfach zu meinen Geschwistern und auch zu mir redest, Jesus. Da, wo ich noch Lügen glaube. Da, wo ich noch nicht frei bin, Herr. Da, wo ich Gedanken habe aus der Vergangenheit. Da, wo mich Dinge geprägt haben. Ich bete das auch für meine Geschwister. Ich bete, dass du sie freisetzt. Ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass du kommst und dass du einfach wirklich jetzt Gedankengebäude einreißt in Jesu Namen, dass du Festungen einreißt, Herr, dass du Lügen einreißt, Herr. Jesus, dass du Dinge, die ausgesprochen worden sind, dass du sie hervorholst und dass wir alle sagen, Herr, ich bringe es jetzt dir, ich bitte dich um Vergebung, aber ich will auch der Person vergeben, wo dein Papa zu dir gesagt hat, deine Mama, aus dir wird sowieso nichts oder du bist nichts, du kannst nichts. Herr, ich möchte dich bitten, Herr, dass wir den Mut haben, das zu dir zu bringen und um Vergebung zu bitten. Und wir wollen auch diesen Personen vergeben. Und ich bete, dass du meinen Geschwistern und mir gnädig bist, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du dabei bist, unser Leben zu erneuern. Du hast unser Herz schon, aber du willst auch unser ganzes Gedankengebäude, unseren ganzen Sinn erneuern. Und ich möchte keine Angst haben, wenn du redest. Ich möchte nicht Angst haben und sagen, nein, mache ich nicht, wenn du sagst, Andreas, ich möchte, dass du das tust und ich möchte einfach frei sein. Und ich glaube, Freiheit kommt dadurch, dass wir nicht mehr den Lügen glauben, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du meine Geschwister und mich, dass du uns in ein neues Land hineinführst, dass du uns in eine Freiheit hineinführst, die du uns gegeben hast, die für uns da ist, Herr. Ich bete, dass du auch Ehepartner und Kinder und Familienangehörige in Freiheit hineinführst. Ich möchte dich bitten, dass du meinen Geschwistern Kraft gibst, den Glauben schenkst, wenn sie beten, wenn sie diese Menschen vor deinem Thron bringen, dass du von heute an eine Veränderung bringst. Das glaube ich einfach, Herr. Danke dafür. Danke auch, dass auch die Teenies und die Jugendlichen, die Kids, die Ranger eine Hammerwoche erleben werden, dass sie Befreiung erleben werden und dass du Menschen dort im Geist taufst und dass junge Leute sich für dich entscheiden und dass auch Heilung geschieht, Herr. Das glaube ich auch. In Jesu Namen. Amen. Amen.